Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Pünktlich am Mittwochmorgen sind wir wieder am Start. Hallo Stefan.
In aller Frühe. Hallo Manu. Sag mal, trotzdem freue ich mich auf dich.
Genau. Wer bist du denn, Stefan?
Ja, also für alle, die das erste Mal einschalten, ich bin Stefan Jütte. Ich arbeite als Leiter des Bereichs Theologie und Ethik und des Bereichs Kommunikation bei der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. Wir haben unseren Hauptsitz in Bern, wo ich auch mit meiner Familie lebe, und dort gehe ich gerne laufen, und während dem Laufen höre ich Podcasts, am liebsten Podcasts, die sich irgendwie auch mit Reibungspunkten von Religion und Christentum in unserer Gesellschaft beschäftigen. Das ist eine Frage, die mich umtreibt, auch hier im Podcast, und darüber spreche ich besonders gerne mit dir, Manu.
Ja, schön. Ich bin Manuel Schmid. Ich bin reformierter Theologe ebenso. Ich arbeite in der reformierten Kirche des Kantons Zürich und bin Co-Leiter im RevLab. Und leider komme ich nicht mehr so oft zum Laufen, und auch mein Fahrrad steht seit längerem ungenutzt herum. Aber ich habe mir zumindest Vorsätze gefasst, da ein bisschen aktiver wieder zu werden. Ich lese gerne in meiner Freizeit und auch in meiner Arbeit. Eigentlich habe ich, meine Hobbys sind eigentlich eine Verlängerung dessen, was ich auf der Arbeit auch tue, inklusive Podcast hören und mich auseinandersetzen mit philosophischen Fragen, theologischen Fragen und auch mit gesellschaftlichen Dingen. Und das werden wir auch heute natürlich wieder tun.
Ja, genau, du hast ein spannendes Thema mitgebracht mit einem provokativen Titel: Christenverfolgung, lieber woke als solidarisch. Und dazu werden wir dann nachher kommen. Aber lass uns noch einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Folge. Wir haben da eine Abstimmung gemacht und gefragt, ist Kirche zu politisch? Und ein Drittel unserer Hörerinnen und Hörer, die auf Spotify abgestimmt haben, finden tatsächlich, dass Kirche zu politisch ist. Zwei Drittel waren der Meinung, dass sie nicht zu politisch ist. Interessanterweise hat bei dieser Umfrage niemand die Option gewählt, ich weiß es nicht oder ich bin unsicher.
Ja, also.
Und dann muss ich noch Buße tun. Buße tun, weil ich habe Hanna Bethke falsch vorgestellt. Da waren ganz viele Fake News dabei. Ich habe sie verjüngt. Sie ist also nicht Jahrgang 1983 wie ich. Das bin ich, habe mir nämlich notiert, ungefähr gleiches Alter. Und dann nicht mehr nachgeschaut. Hanna Bethke sieht nur jünger aus als ich, aber in Wirklichkeit ist sie älter. Sie wird dieses Jahr 45 und sie hat nicht in Literaturwissenschaft, sondern in Politikwissenschaft promoviert, arbeitet derzeit nicht bei der FAZ, sondern bei der Welt und der Welt am Sonntag. Und at last but not least, ihr Buch ist nicht Ende 2024 erschienen, sondern erst im Februar 2025. Das wollte ich hier unbedingt klarstellen. Und ich danke Hanna Bethke für das aufmerksame Zuhören und die Korrekturen, die sie uns geschickt hat. Ganz herzliche Grüße an Hanna Bethke.
Ja, sehr schön. Und nach deinem Bußgang kommen wir zum Halleluja der Woche. Stefan, was hat dich zu spontanen Halleluja-Rufen veranlasst?
Ja, also Halleluja-Rufe ist vielleicht zu viel angesichts dessen, was ich jetzt erzählen werde, aber Dankbarkeit, wirklich Dankbarkeit. Meine Mutter ist beim Spaziergang mit dem Hund gestürzt. Und wer meine Mutter kennt, weiß, die ist wirklich fit. Also das ist nicht jetzt irgendwie erwartbar, dass die einfach mal so hinfällt, und ist so dumm gestürzt, dass sie sich gleich das Bein gebrochen hat. Das alleine ist keines Jubelrufs wert. Aber wie sie dann in der Klinik behandelt worden ist, was sie erzählt hat von den netten Menschen, die sich da um sie gekümmert haben, dieses Gefühl, in guten Händen zu sein, eine OP zu bekommen sofort, die dann auch noch so gut läuft, das ist ganz viel Grund für Dankbarkeit.
Ach, sehr schön, Stefan. Und ich kenne ja deine Mutter auch und freue mich, dass das einen guten Ausgang genommen hat. Mein Halleluja der Woche bezieht sich auf diese Woche, die wir als RefLab-Team in der Ardèche verbracht haben. Da habe ich letztes Mal ganz am Anfang der Woche schon von erzählt. Und das ist einfach wirklich eine ganz wunderbare Zeit geworden. Also ich wusste ja nicht...
Warte mal, das musst du noch ein bisschen ausschmücken, Manu, weil so auf euren Social Media Posts sah das eher aus wie ein Arbeitslager in schöner Umgebung.
Ja, das war es ja auch. Also wir haben tatsächlich auch gearbeitet, haben das ja auch gelabelt als Workation. Ich kannte den Begriff vorher nicht, aber das ist natürlich ein Kombiwort aus Vacation, aus Urlaub und aus Work, Arbeit. Und wir haben tatsächlich doch jeden Tag mehrere Stunden auch gearbeitet, oft jeder für sich. Aber wir hatten natürlich auch ganz viel Freizeit und viel Zeit für uns. Das Ganze konnte jeder so gestalten, wie er wollte oder sie wollte. Und da ist natürlich auch ganz viel Raum gewesen für, keine Ahnung, für Spaziergänge. Wir haben auch Andachten zusammen gehabt. Wir haben abends gebetet zusammen und morgens eingeladen zum Qigong und Früh-Yoga. Da habe ich dann gepasst, aber das war alles mit drin. Und wir hatten einen ganz wunderschönen, denkwürdigen Abschlussabend, bei dem wir eine gemeinsame Spotify-Playlist laufen ließen. Jeder konnte seine Favorite Dance Songs in die Warteschlaufe legen und dann haben wir da getanzt und gesungen, was das Zeug hielt. Also in allem muss ich sagen, diese Woche, ich war ja nicht sicher, wie das funktioniert, dass man als Team zusammenarbeiten kann. Bedeutet ja nicht zwangsweise, dass man auch eine Woche auf doch relativ engem Raum miteinander im, sage ich mal, Urlaub/Arbeitswoche miteinander verbringen kann, ohne sich in die Haare zu kommen. Und das war wirklich ganz überraschend schön, ja.
Ja, da bin ich ja wirklich auch ein bisschen neidisch, Manu. Und muss sagen, also, dass ihr eine so gute Workation hingekriegt habt, ist schon beeindruckend, aber dass ihr dann auch noch einen generationenübergreifenden Tanzabend hingekriegt habt, das ist wirklich aller Achtung.
Ja, generationenübergreifend, du bist mal wieder ein richtiger Arsch vom Dienst. Naja, gut. Ja,
yeah. Dann machen wir doch gleich weiter mit dem Stoßgebet.
Sehr
oder?
Gut, ja, gerne.
Ja, ich habe beim Stoßgebet wirklich was Trauriges und Ärgerliches. Ich weiß nicht, Manu, kennst du Annalena Müller? Annalena Müller ist eine super begabte, clevere Journalistin, die zuvor bei KCH gearbeitet hat, die auch immer wieder Artikel drin hat oder als Expertin Auskunft gibt bei der NZZ. Und die hat beim Farblatt gearbeitet und aus diesem Farblatt, was eher eine regionale Bedeutung hatte, wirklich eine Nummer gemacht mit ihrem Team, die man lesen wollte und sollte, wenn man sich für katholische Kirche, für die Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft interessiert hat. Das war immer wahnsinnig sachkundig. Und du hörst es schon, ich muss sagen, wahr, weil das Farblatt hat Annalena Müller gekündigt und sie per sofort freigestellt. Und zwar einfach, weil die strategisch andere Vorstellungen hatten und dann das Vertrauen gefehlt hat, dass man das mit ihr machen könnte. Das könnte uns ja kalt lassen. Man könnte sagen, ja gut, das betrifft uns nicht, das ist die katholische Kirche. Aber ich glaube, es wirft auch grundsätzliche Fragen auf, nämlich welche Art von Journalismus brauchen wir eigentlich durch kirchennahe Medien? Und wie viel Freiheit sollen die haben? Was ist zu viel und wer darf sagen, was zu viel ist? Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch in unseren reformierten Kontexten immer wieder überlegen sollten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr, sehr freie Medien brauchen, als Korrektiv, auch als ein Schaufenster, das wir selbst nutzen können in die Welt. Nicht, dass wir davon abgeschieden sind, aber manchmal sind diese Provokationen auch sehr heilsam für uns und wir sollten uns derer nicht einfach so entledigen, ja, wie das jetzt passiert ist.
Ja, ja, jetzt wo du das erzählt hast, ich habe das mitgekriegt auf Social Media, mir war einfach der Name nicht mehr geläufig, aber das habe ich mitgekriegt und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass da jemand so abgesägt wird. Ich kenne die ganze Geschichte dahinter nicht, aber es ist, ja, da teile ich deine Bedenken. Mein Stoßgebet ist ein bisschen profaner oder ja alltäglicher. Nein, alltäglich eigentlich auch nicht. Wir sind ja am Aufsetzen unserer Festival-Website, weil im September unser RefLab-Festival stattfindet. Und das ist jetzt doch ein richtiger Kraftakt geworden. Das ist eigentlich oft so, man bei solchen Dingen oder man denkt, man hat eine Deadline und bereitet sich darauf vor und stellt alle Texte ein. Und dann denkt man so, jetzt gehen wir live. Und dann schaut einer nochmal drüber und sagt, ja, meine Fresse, da sind noch Platzhalter drin. Da steht dann, wir reden über Pünktchen, Pünktchen, Pünkten und da kommt nichts und so. Und dann
ihr habt ein falsches Geburtsjahr, ja, ja, angegeben.
Ja, genau, genau. Also es war echt so, das war echt dann, gestern haben wir nochmal ganz vieles besprochen und ausgebügelt und geklärt und dann merkt man, der Teufel steckt im Detail und so. Und ich habe gestern wirklich bis 7 Uhr abends einfach nonstop an diesen Dingen gearbeitet und unsere MitarbeiterInnen, vor allem Julia, die für Marketing und Social Media zuständig ist, die hat da nochmal echt also extra Meilen hingelegt, wie verrückt. Und das war schon ein bisschen mein Stoßgebet. Jetzt kriegen wir das hin, ohne Peinlichkeiten und ohne Dinge. Ich meine, es gibt dann, wenn man Ticketverkauf online stellt, dann muss das schon stimmen. Sonst beginnen Leute Tickets zu buchen für falsche Zeitslots und so weiter.
Also das muss dann schon, nicht gibt.
Genau, genau. Und das jetzt, lieber Stefan, also dieses
ist eine wunderbare Überleitung.
Das führt mich natürlich zu dem kurzen, aber leidenschaftlichen Werbeblock.
Alles wird gut. Das RefLab Podcast Festival. Erlebe an zwei Tagen Live-Aufnahmen von Podcasts wie Unter Pfarrers Töchtern, Kaffee Freitag, Hossa Talk, Die sogenannte Gegenwart und vielen anderen. Mit dabei sind auch Olivia Röllin, Niklaus Branschen, Thorsten Dietz und natürlich das RefLab. Am 6. und 7. September. Kauf jetzt dein Ticket auf reflabfestival.ch. Alles wird gut. RefLab.
Ja, das ist unser RefLab Festival, 6. und 7. Dezember. Schreibt euch das ein, lasst euch das nicht entgehen. Ich freue mich sagenhaft darauf, vor allem auch, weil wirklich einige meiner absolut favorite Podcasts und PodcasterInnen mit dabei sind, unter anderem eben, wie ihr gehört habt im Jingle. Die sogenannte Gegenwart, das ist mein persönlicher Lieblingspodcast geworden. Und Wolfgang M. Schmidt verfolge ich auch schon seit langem in verschiedenen Podcast-Formaten, die er bespielt. Natürlich auch in der Filmanalyse, die mir in vielem zum Vorbild wurde. Wir haben ja diesen Netflix- und Serien-Podcast Popcorn Culture, den ich mit Jay und Jana zusammen betreibe. Und da habe ich immer wieder durch Seitenblicke auf die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt enorm viel gelernt. Also der langen Rede kurzer Sinn, das wird grandios. Und ich gönne es jedem von euch und jeder von euch, da mit dabei zu sein. Gut, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Ja, Stefan, du hast es schon angekündigt und den Titel schon genannt, Christenverfolgung lieber woke als solidarisch. Der Titel bezieht sich auf einen Bericht in der NZZ, der wurde mir letzte Woche gleich von mehreren Seiten her zugespielt, so im Sinne von, hast du das schon gesehen oder hast du das auf dem Blick, ja, oder wie stehst du eigentlich dazu? Das ist ein Artikel von Kacem El Ghazali oder ich bin nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber auf jeden Fall ein NZZ-Artikel von einem marokkanisch-schweizerischen Autor, der steigt ein mit einer ganz, ganz schrecklichen Szene, die sich in Nigeria abgespielt hat. Ein Überfall von islamistischen radikalen Organisationen oder von diesen Fulani-Milizen, die in ein Dorf einfallen und dort ein Massaker unglaublichen Ausmaßes anrichten, Kinder und Frauen verstümmeln und erschlagen, und es ist schwer zu lesen, was er hier berichtet, und er entwickelt dann von dieser Episode, von diesem Massaker aus, entwickelt er dann die These, dass es eben an vielen Orten der Welt massive Verfolgungen von ChristInnen gibt, die in der westlichen Welt journalistisch kaum wahrgenommen oder aufgegriffen werden und die auch von Kirchen, von westlichen Kirchen in unseren Breitengraden kaum zum Thema gemacht werden. Und er verbindet damit auch verschiedene, sage jetzt mal, Verdachte oder Beobachtungen, die wir gerne diskutieren wollen in dieser Folge, weil wir fanden, das gibt einiges her und bietet wirklich auch Stoff zum Diskutieren und zum Widersprechen, aber auch vielleicht Stoff sich oder Anlass, sich gewisse Dinge nochmal neu in Erinnerung zu rufen. Stefan, du hast den Artikel auch gelesen.
Ja.
Was verbindest du damit oder was war deine Reaktion?
Ja, oder es hat ja nicht nur jetzt einfach diesen Teil der Schilderungen, also dass es eine Christenverfolgung gibt in Nigeria, Pakistan, Irak, Syrien etc., sondern im ganzen Artikel schwingt ja auch dieser Vorwurf mit, dazu schweigen die Kirchen, ja, während sie sich sonst quasi für alles einsetzen und sich Gerechtigkeit ganz groß auf die Fahne schreiben, schweigen sie dazu. Und eigentlich müssten sich doch Kirchen für ihre Glaubensgeschwister einsetzen. Aber vielleicht sind diese Glaubensgeschwister für die westeuropäisch saturierte Christenheit einfach zu viel, weil sie uns nämlich an eine Tiefe erinnern würden, an eine Opferbereitschaft, die wir längst verloren haben in unserem lauwarmen Christentum. Ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, gell? Und ja, das finde ich interessant, über diese These zu sprechen und natürlich auch dagegen zu streiten, weil ich kann das schon mal sagen, ich teile das nicht in diesem Framing. Also was ich nicht bestreiten will, ist, es gibt Christenverfolgung. Ich glaube auch, man könnte Christenverfolgung mehr auf dem Schirm haben, als man sie hat. Aber ich teile die These nicht, dass wir quasi die Solidarität mit diesen verfolgten Christinnen und Christen hinter unserer eigenen Wokeness und Political Correctness etc. haben zurückstehen lassen.
Ja. Also vielleicht muss man das dazu sagen, dass der Artikel in der NZZ, er atmet für mich schon an vielen Stellen auch den gegenwärtigen Kulturkampf. Also man spürt das an verschiedenen Stellen heraus, dass so ein bisschen diese, zumindest implizit, diese Gegenüberstellung oder dieser Antagonismus zwischen linksliberalen, woken Kreisen, die für alle möglichen Minderheiten aufstehen und sich stark machen, aber vielleicht das dann übersehen gerne und geflissentlich übersehen, was ihnen irgendwie ideologisch nicht in den Kram passt, und dann dieser anderen eher konservativen Seite, diesen auch ein bisschen den Hütern des christlichen Abendlandes und so. Also es kommt mir zumindest unterschwellig, kommt mir diese Gemengelage, kommt mir in dem Artikel entgegen. Und ich möchte vielleicht, bevor wir das auch diskutieren und vertiefen, zum Autor selber noch ein paar Takte sagen, weil ich immer wichtig finde, ja, wer schreibt denn hier und aus welcher Perspektive kommt das? Also dieser Kazem El-Ghazali, er ist ein Essayist und Aktivist marokkanischen mit marokkanischen Wurzeln. Der ist in einer sufistisch geprägten Familie in Marokko aufgewachsen und hätte eigentlich von seinem Vater zum Imam erzogen werden sollen, war aber auch beeinflusst von einem Onkel, der so heimlich atheistisch war und ihm dann so westliche Literatur zugespielt hat. Und dieser Kazem al-Ghazali hat dann mit 17 Jahren schon anonym angefangen zu bloggen und die Missstände in der islamischen Welt, auch in seinem Land, angeprangert, darunter auch die Diskriminierung von Frauen, von Homosexuellen, von Konfessionslosen. Und er wurde dann auch geoutet oder hat sich geoutet als schwul und infolgedessen viele Repressalien erlebt, wurde verfolgt. Er ist dann geflohen und konnte durch überzeugende Dokumente dann bei der Schweizer Botschaft Asylgründe darlegen. Und ihm gelang dann, das fand ich noch ein pikantes Detail, ihm gelang dann 2011 mit Hilfe von Schweizer Freidenkern, also diese atheistische, programmatisch atheistische Vereinigung von Schweizer Freidenkern, die haben ihm die Ausreise nach Genf dann ermöglicht. Und da ist er jetzt in der Schweiz geblieben seither und ist 2017 dann in der Schweiz eingebürgert worden. Also das ist der Hintergrund und das hilft auch ein bisschen zu verstehen, auch die, ich sag mal, die Spitzen und Schärfen des Artikels zu verstehen. Da schreibt ein schwuler, atheistischer Mann aus einem explizit islamischen Herkunftsfamilie, der selbst eine Verfolgungsgeschichte hinter sich hat und jetzt hier anprangert, dass man Verfolgungssituationen von Christen in Nigeria und andernorts einfach zu wenig auf dem Schirm hat und eben sein Verdacht, du hast das schon genannt, er hat eigentlich, ich würde sagen, er hat vor allem zwei Verdachtsmomente. Der eine Verdacht ist den, du genannt hast, ja, bei Kirchen werden solche Dinge nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen, weil man sich ein bisschen peinlich berührt sieht von der Situation verfolgter Christen und denkt, was, also es löst Irritationen aus in einem kulturchristlichen Abendland, dass es irgendwo noch Menschen gibt, die dafür ihren Glauben, ihr Leben hergeben. Und das zweite Verdachtsmoment ist damit verbunden und geht über die Kirche hinaus, dass er sagt, man hat unglaubliche Vorbehalte oder Reservationen, irgendetwas zu Christenverfolgung gerade in islamischen Ländern zu sagen, weil man die Angst mitführt, dann als islamophob abgestempelt zu werden oder weil man auf jeden Fall eben nicht islamkritisch sein will, sondern viel eher herausstreicht, quasi wie wichtig diese Multikulturalität in der Schweiz und in Europa ist und wie wichtig die Begegnung und das Miteinander von Religionen ist. Und da kommen irgendwie Situationen verfolgter Christen in islamischen Ländern, kommen da irgendwie quer mit rein und das drückt man dann eher runter. So, diese beiden Verdachtsmomente habe ich sehr stark rausgelesen.
Ja, ich auch. Oder ich glaube, das ist halt so eine grundsätzliche Frage, was ist eigentlich die Aufgabe und Rolle von Kirchen in der Gesellschaft zu solchen politischen Themen? Was muss die beachten, wenn sie dazu spricht? Und ich meine, wir sind als Kirche ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen tätig. Also es gibt diese Themen, die in der Kirchgemeinde vorkommen. Es gibt das Ganze auf der Ebene der Kantonalkirchen. Es gibt es auf der nationalen Ebene. Es gibt es in den internationalen Beziehungen, die Kirchen pflegen untereinander. Also zum Beispiel im ÖRK, wo das ja auch Thema ist, also das Thema der verfolgten Christen. Und ich glaube, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass man überall auch zu einem anderen Kontext, ja, in einem anderen Kontext Stellung bezieht und eigentlich damit auch eine andere Frage mitverhandelt. Wenn wir jetzt an den Schweizer Raum denken, oder, dann muss man sagen, ja, also seit 9/11, seit diesem schrecklichen oder seit diesen schrecklichen Terroranschlägen, die die USA betroffen haben, haben wir schon eine islamophobe Stimmung, eine Stimmung, die den Islam für eine nicht aufgeklärte, gefährliche, irgendwo auch ja zum Teil barbarische Religion wahrgenommen hat. In den Medien haben wir dann später viele Bilder von Kämpfern gesehen, von islamistischen Kämpfern, IS-Kämpfer, die Menschen enthaupten. Und ich will das alles gar nicht bestreiten, dass es das gibt, aber das ist natürlich nicht die Realität von Muslimen in der Schweiz. Also die sind in aller Regel nicht so gesinnt, die sind in aller Regel nicht gefährlich, die wenigsten von ihnen sind überhaupt religiös. Und da stehen dann halt Themen des religiösen Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch ganz weit vorne, wenn wir darüber sprechen. Und in der Schweiz haben wir 2009 das Minarettverbot angenommen, eine wirklich klare Diskriminierung einer bestimmten Religionsgemeinschaft, die es bis in die Bundesverfassung geschafft hat. Und das alles ist ein Hintergrund, den man einfach mitdenken muss, wenn wir dazu Stellung nehmen.
Mhm.
Aber trotzdem glaube ich, ist, ja, sorry?
Ja, nur es macht auf mich jetzt fast den Eindruck, dass du eigentlich die These des Autors ein Stück weit bestätigst, dass du sagst, ja, man hat auf dem Hintergrund auch einer teilweise islamophoben Grundstimmung oder einer eben Minarettabstimmung ist vielleicht die symbolträchtigste Spitze einer gesellschaftlichen Stimmung in der Schweiz, die im Islam insgesamt irgendwie eine Gefahr zu sehen begann, die dieses Narrativ der schleichenden oder auch aggressiven Islamisierung Europas irgendwie mit eingekauft hat. Und jetzt will man Rücksicht nehmen auf die Gefahren der Islamophobie und der auch der des radikalen irgendwie Hasses, ja, gegen islamische Menschen. Ja. Und deshalb, also ich will dir nicht das Wort umdrehen, ich will dir nur die Gelegenheit geben, das zu präzisieren. Man könnte sagen, du lenkst jetzt Wasser auf die Mühlen des Autors, weil, ja, du bestätigst, ja, in dieser Situation ist man dann allzu vorsichtig, über Christenverfolgung zu sprechen, weil man denkt, nein, man bestärkt damit das islamophobe Narrativ, das in vielen Bevölkerungskreisen in der Schweiz eh schon vorherrscht.
Also, ich stimme dem ganzen ersten Teil zu, dass das tatsächlich wichtig ist für die Art und Weise, wie Kirchen sich äußern zum Thema Christenverfolgung, besonders, ja, in islamisch geprägten Ländern, Regionen dieser Erde. Aber ich finde, das ist nicht falsch. Und es ist deswegen besonders richtig, darauf Rücksicht zu nehmen, weil wir in der Schweiz gar nicht die Situation haben, dass sich hier Kirchen für diese verfolgten Minderheiten alleine einsetzen müssen, sondern sie tun das zusammen mit anderen Religionsvertreterinnen und Vertretern, die auch Religionsfreiheit wollen. Also es ist überhaupt kein umstrittenes Thema, zum Beispiel im Rat der Religionen, dass auch die Muslime und dass natürlich auch die Juden, dass auch die Christkatholiken, die Katholiken und auch wir als Reformierte Religionsfreiheit wollen. Mhm. Aber das ist nichts, was sich jetzt hier unterscheiden würde zwischen Christen und Muslimen. Und deswegen ist es völlig richtig, in dem, was man sagt und in dem, was man äußert, darauf Rücksicht zu nehmen, dass das einen Impact hat für die Muslime, die hier leben und die hier als Muslime erkennbar unterwegs sind und leben.
Ja.
Das finde ich eigentlich völlig richtig und selbstverständlich. Ich sehe das nicht als Problem. Und es würde ja nur dann zutreffen, wenn man sagen würde, nein, es gibt eigentlich diese Islamophobie gar nicht. Das ist einfach eine super woke Idee, die ihr überstrapaziert habt. Aber das ist doch nicht wahr. Natürlich gibt es in der Schweiz ein super islamophobes Klima, in dem quasi wie Verschwörungserzählungen, dass der Islam hier die Überhand gewinnen will, dass unsere Kinder davon bedroht sind, irgendwann in einer islamischen Ordnung groß zu werden etc. Das sind ja Dinge, die erzählen sich Herr und Frau Schweizer durchaus.
Ja,
absolut. Und ich finde es richtig, darauf Rücksicht zu nehmen.
Also Stefan, da bin ich schon bei dir, weil ich das ja auch so mitgekriegt habe. Ich bin ja auch in Berührung gekommen und habe mich teilweise bewegt in Kreisen oder Milieus, in denen dieses Bild der Islamisierung Europas und auch dieses wirklich Droh- und Angstszenario, wenn wir jetzt nicht als Christen aufstehen und kraftvoll einen Riegel vorschieben, dann überrennen uns diese Muslime mit ihren vielen Kindern, die sich da ausbreiten und vermehren quasi. Das waren wirklich Islamophobe und auch, sage jetzt mal, empirisch ganz, ganz schlecht abgedeckte Erzählungen, die da kursierten. Aber Stefan, es ist ja eine Sache, Rücksicht in seiner Wahrnehmung und Kommunikation, Rücksicht zu nehmen auf gewisse gesellschaftliche Vorstellungen und auf eine auch islamophobe Aufladung gewisser Gesellschaftsteile. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist es, sage jetzt mal, ein solches Massaker, wie es in Nigeria passiert ist, wo Frauen und Kinder abgeschlachtet werden, aufs Grausamste, dann zu verschweigen aus Angst, man würde damit das islamophobe Klima in der Schweiz oder in Europa anheizen. Das ist ja, es kann ja nicht sein, dass man dann die Augen verschließt davor oder sich nicht mehr traut, auch auszusprechen, dass es nur ganz wenige mehrheitlich islamische Länder gibt, in denen Christen völlige Religionsfreiheit und Freiheit zur Ausübung ihres Glaubens bis hin zur Verbreitung von ihren Glaubensüberzeugungen und Verteilung von Bibeln und so weiter. Also in vielen islamischen Ländern ist das mit massiven Diskriminierungen oder Restriktionen verbunden und also davon einfach zu schweigen aus Angst, das islamophobe Klima weiter anzuheizen, das wäre ja auch falsch. Also
ja, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine nur, es ist nicht so, dass das hier in unserem demokratischen Rechtsstaat primär die Aufgabe der christlichen Kirchen ist, dazu was zu sagen, sondern im Regelfall sagt sie das gemeinsam mit anderen Religionsgemeinschaften zusammen, die auch für Religionsfreiheit einstehen. Also es ist ja nicht so, dass hier in der Schweiz einfach die christlichen Kirchen die Idee der Religionsfreiheit gepachtet haben und vertreten, sondern unser ganzer liberaler Rechtsstaat beruht unter anderem auf dieser Idee. Und deswegen ist das etwas, das vertreten wird, sowohl von der Politik, aber auch von den anderen Religionsgemeinschaften in der Schweiz.
Und das ist ja auch eine Errungenschaft. Das sind ja auch Kräfte, die man stärken sollte, weil ich mir auch irgendwie vielleicht die Erfolgschancen, dass solche Verlautbarungen irgendwie an den Orten ankommen, an denen sie ankommen sollten, für höher einschätze, wenn nicht nur Christen sie anklagend an islamische Länder oder Vereinigungen richten, sondern wenn sie quasi von ökumenischen und von auch interreligiösen Körperschaften vertreten werden. Aber ja, also ich finde, man muss sich diesen Dingen stellen und ich finde es wichtig,
dass nicht... Ja, Manu, ich finde auch, dass man sich diesen Dingen stellen muss, oder? Ich finde einfach, wir haben im Moment so eine ganz gefährliche Argumentationsfigur, wenn wir über solche Themen nachdenken. Mhm. Also, wenn wir jetzt den Gaza-Konflikt nehmen, oder, dann heißt sofort, ja, wegen des Zweiten Weltkriegs getraut sich gar niemand überhaupt Israel und seine Regierung zu kritisieren, was übrigens kompletter Bullshit ist. Also Israels Regierung wird ständig kritisiert, aber das ist ja genau auch so ein Narrativ.
Ja.
Und deswegen nehmt ihr in Kauf, dass die ganze Bevölkerung in Gaza abgeschlachtet wird. Das ist ja genau auch so ein Narrativ, wo man sagen müsste, interessant. Also jetzt sind wir trotzdem nicht die super woken Islamversteherinnen und Versteher, sondern jetzt sind wir dann wieder bereit, die zu opfern, weil Israel dann doch wichtiger ist. Also dort läuft ja die Argumentation genau so. Und ich finde, das ist einfach gefährlich und auch nicht richtig, dass man immer versucht, hier Gruppen gegeneinander auszuspielen und zu fragen, wer verdient wie viel Solidarität durch wen. Und das ist besonders im Fall des Christentums ist das keine kluge Idee, weil das Christentum ja nicht, ich sage jetzt mal, mit einer Moral aufgetreten ist, die gesagt hat, wir müssen unsere eigene Sippe, unsere eigene Dorfgemeinschaft, unseren eigenen kleinen Klüngel durch alle Böden hindurch verteidigen, sondern eine große Leistung des Christentums ist, dass es in religiöser Sprache sehr früh so etwas wie eine universalistische Ethik formuliert hat. Mhm. Das bedeutet dann, dass Religionsfreiheit für uns nicht deswegen einen Wert hat, damit Christinnen und Christen ungestört Gottesdienst feiern können, sondern es hat deswegen einen Wert, weil wir sagen, es ist etwas, was allen Menschen an allen Orten zustehen soll. Und das, was ja dann häufig passiert, und diese Stimmung gibt's halt tatsächlich in der Schweiz, ist, dass man sagt, ja gut, dann sollen doch diese Muslime an den Ort zurückgehen, wo sie herkommen. Wieso geben wir denen all diese Freiheiten? Die haben wir ja in ihren Ländern auch nicht. Nein, das ist gerade nicht die christliche Idee. Das ist gerade nicht das, was, wenn man diesen Begriff überhaupt nutzen will, im christlichen Abendland gewachsen ist, sondern unsere Idee ist eine universalistische, dass wir sagen, es ist immer und zu allen Zeiten richtig, dass Menschen ihre Religion frei ausüben können, in den Grenzen, in denen sie andere nicht handicapieren.
Naja, also, und das ist natürlich auch eine, ich sage mal, eine Errungenschaft oder ein langer Weg gewesen, bis auch in christlichen Breitengraden diese Überzeugung sich wenigstens mehrheitlich durchgesetzt hat. Und ich würde das absolut stark machen, jetzt auch aus einer theologischen Warte, weil wir ja auch ein Podcast sind, der gesellschaftliche Phänomene auch irgendwo kirchlich-theologisch einordnen möchte. Ich finde das gut, wie du das stark gemacht hast. Das kann nicht die christliche Argumentation sein, dass man sich irgendwie gegen Begehrlichkeiten muslimischer Mitbewohner wehrt oder gegen ihre volle freie Religionsausübung oder ihre Anerkennung als Religionsgemeinschaft unter Verweis auf die Verfolgung von Christen in islamischen Ländern. Und dann sagt, ja, die sollen jetzt erst einmal in Ägypten und in Marokko und in der Türkei ihre Hausaufgaben machen, bevor wir ihnen da noch weitere Privilegien einräumen und so. Ich würde auch sagen, das ist theologisch und christlich, ist das keine stimmige Argumentation. Wir fühlen uns von unserem Glauben an die Menschenliebe Gottes und an die Würde eines jeden Menschen und auch an die Freiheit eines Menschen, sich und seine Beziehung zu Gott zu leben. Wir fühlen uns von daher verpflichtet und beauftragt, für diese Würde und Freiheit zu kämpfen in unserem Land, wo wir politischen Einfluss auch haben als Bürgerinnen und Bürger. Und das muss unabhängig sein davon, wie es unseren Glaubensgeschwistern in islamischen Ländern oder so geht. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch das Leid von Christen in kommunistischen oder ehemals kommunistischen oder in islamischen Ländern vor Augen haben und auch anprangern. Das finde ich wichtig, aber das ist auf einer anderen Ebene. Wir können das dann nicht so verrechnen und sagen, ja, bevor die hier in Nigeria nicht erstmal den Christen alle Rechte einräumen, machen wir hier erstmal gar nichts mit unseren Muslimen und so. Das kann es nicht sein.
Ja, ganz genau. Ja. Oder Manu, das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt, weil gerade in der Debatte damals um die Minarett-Initiative ging es immer wieder darum, dass man gesagt hat, ja, wir können ja auch nicht einfach in den Sudan und dort eine Kirche bauen. Mhm. Ja, wollen wir mal sehen, was da passiert, wenn wir da einen hohen Kirchturm aufbauen. Nein, es ist nicht das christliche Denken, es ist aber auch nicht das humanistische Denken, es ist nicht das Denken einer liberalen Demokratie. Und zu dieser liberalen Demokratie gehören in der Schweiz die Muslime ganz genauso wie die Christen, wie die Säkularen, wie alle anderen auch, die Teil dieses Staats sind. Das wollte ich einfach als erstes mal gesagt haben. Und ich finde dann den anderen Punkt sehr wichtig, oder? Dass man sagt, ja, das ist jetzt aber nicht eine Dispens davon, sich gegen das Unrecht, das Christinnen und Christen weltweit passiert, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund dessen, dass sie zu ihrem Glauben stehen, sich gegen dieses Unrecht zu wehren und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Aber, und das ist halt dann der zweite Punkt, wir müssen auch schauen, was wir damit politisch tun. Also bauen wir einfach den nächsten identitären Marker auf und sagen quasi, ja, wir gehören zu den Christen und die werden weltweit verfolgt und deswegen ist das dann quasi eine Identität, die wir haben innerhalb dieses Staates, die verteidigt werden muss, die uns gegenüber Muslimen, gegenüber den Woken, gegenüber der SP, gegenüber den Säkularen, whatever, irgendwie in einer bestimmten Art und Weise auszeichnet. Und ich finde, man kann sehr gut beobachten, wie schnell liberale Demokratien mit solchen identitären Momenten kippen können, wenn du dran denkst, wie im Moment Donald Trump Südafrika wahrnimmt und dort von einer Verfolgung weißer Christen spricht, oder?
Ja, ja, ja.
Also das ist eine sehr reale Gefahr einfach. Und das ist nicht etwas, was man jetzt einfach so als Übersensibilität einfach so abtun sollte. Ja. Das finde ich wirklich nicht.
Ja, und also darauf müssen wir als Nächstes zu sprechen kommen, weil das finde ich ganz wichtig. Und da finde ich, da warten auch einige Einsichten und Zugeständnisse noch auf uns. Ich will nur kurz noch anfügen zu diesem letzten Punkt, Stefan. Aber man kann das ja auch, ich meine, du bist Kommunikationsexperte jetzt auch in der EKS. Man kann solche Dinge ja auch differenziert kommunizieren. Also man muss ja nicht ein islamophobes Narrativ bestärken, wenn man von der Verfolgung von Christen in islamischen Ländern spricht. Man kann ja differenzieren. Man kann sich sogar den Schulterschluss suchen mit islamischen Organisationen in der Schweiz oder anderswo, die auch die Verfolgung von Christen in islamischen Ländern verurteilen und die auch für Religionsfreiheit einstehen. Man muss dann einfach sagen, genauso wie es das Christentum nicht gibt, das ist jetzt wirklich ein Allgemeinplatz, gibt es auch den Islam nicht. Und ich habe ja die letzten 6 Jahre am Zentrum für islamische Theologie studiert in Münster und eine Arbeit geschrieben bei Muhannad Khorshid, einem der, würde ich sagen, ja, der wichtigsten Islamtheologen im deutschsprachigen Raum und auch einer der Fürsprecher eines liberalen, demokratiefreundlichen, aufgeklärten Islams. Und er würde selbstverständlich sagen, er findet die Verfolgung von Christinnen und Christen in islamischen Ländern ganz schrecklich und absolut verurteilenswürdig. Man muss dann aber auch sagen, dass der gute Muhannad über Jahre hinweg unter Polizeischutz steht, seit Jahren in Deutschland, weil er innerislamisch, innermuslimisch so massiven Widerstand und Todesdrohungen und eigentlich ständig in der Gefahr steht, dass er von seinen eigenen, also eigenen in Anführungszeichen.
Nein, eben nicht von seinen eigenen. Und das finde ich, ja, aber den ganz entscheidenden Punkt. Sorry, Manu, aber da möchte ich jetzt ganz kurz so eine Karte zeichnen, wie ich sie sehe.
Ja,
also ich würde sagen, es gibt in der Mitte, gibt es einen ganz großen Teil vernünftiger Kräfte. Und da gehört Muhannad Khorshid genauso dazu, wie das normale Theologinnen und Theologen aus dem Christentum, wie das Menschen, die den liberalen Rechtsstaat lieben, in der Schweiz und in Europa etc. auch tun. Also das ist quasi so ein Common Sense, wo wir sagen, wir brauchen Religionsfreiheit, wir brauchen Menschenrechte und keine religiöse Gruppierung, keine religiöse Autorität darf da drüber stehen. Das ist das, was uns alle verbindet.
Ja.
Und da können wir gemeinsam Stellung nehmen dazu. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal am rechten Rand, identitäre Kräfte, einerseits aus den Religionen, das kennen wir aber auch aus den Freikirchen, oder, die dann aufgrund heiliger Schriften und ihrer prophetischen Einsichten etc. eine Gefahr sehen, dass wir hier quasi in einem apokalyptischen Ausmaß ja bedroht sind und dass sich hier Endzeitszenen abspielen oder dass politische Macht, eine Theokratie etc. angestrebt werden soll. Und wir haben auf der linken Seite auch wieder einen Irrsinn, wenn man zum Beispiel an diesen Beitrag denkt von Hugo Stamm, der sich über eine Missionarin lustig gemacht hat, die gegen das Anraten des EDAS ein Land besucht hat, das gefährlich war und da entführt wurde, gefoltert wurde und hingerichtet worden ist.
Ja, also um das zu präzisieren, also,
Ist mir das so wichtig zu sagen, Muhannad Khorshid ist nicht auf der anderen Seite, sondern der gehört genau in diese Mitte, wo ich auch dazu gehören möchte.
Gut, also zwei Präzisierungen. Also Hugo Stamm hat sich nicht in dem Sinn lustig gemacht, sondern er hat da habe ich ja auch öffentlich dann widersprochen, er hat in einer Kolumne gesagt, diese Missionarin, die in einem islamischen Land gefoltert und hingerichtet wurde, ist Opfer ihres radikalen Glaubens geworden. Das ist natürlich Victim Blaming par excellence. Auch wenn man nicht vielleicht, auch wenn man den Kopf schüttelt über die Beharrlichkeit einer Frau gegen alle Empfehlungen, in dieses Land nochmal einzureisen und dort quasi das Christentum verbreiten zu wollen, dann zu sagen, sie wäre Opfer ihres Glaubens geworden und nicht auszusprechen, dass sie Opfer islamisch radikaler Kräfte geworden sind, die quasi Andersgläubige foltern und umbringen, das fand ich einfach eine absolute Unsäglichkeit. Und die andere Präzisierung, ich habe ja gesagt, Muhammad Khurshid wird von seinen eigenen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Leuten, dass ich wollte damit sagen, von Leuten, die sich auf dieselben heiligen Schriften berufen, auf denselben Propheten, auf dieselbe religiöse Tradition berufen und doch von ihm weltanschaulich so weit entfernt sind. Und das würde ich ja jetzt, sage ich mal, von irgendwie amerikanischen christlichen Nationalisten auch sagen, die sind von mir so weit entfernt, dass ich mich Muhammad Khurshid wesentlich näher fühle. Also, und
ja, das finde ich habe, super, dass du das jetzt präzisierst. Ja. Oder weil ich würde auch sagen, also jetzt Evangelikale in den USA sind nicht in dem Sinn unsere eigenen. Und ich würde auch nicht mal sagen, dass wir dasselbe meinen, wenn wir von der Bibel reden. Oder dass wir irgendwie dasselbe meinen, wenn wir Gott sagen oder Jesus. Also es hat einfach, für mich hat das, was da läuft, nichts miteinander zu tun. Aber jetzt verstehe ich, du meintest einfach, die beziehen sich quasi auf dasselbe Buch, wenn man so will.
Ja, natürlich. Und die würden alle, würden unisono sagen, wir sind überzeugte gläubige Muslime. Das ist ja schon eine Gemeinsamkeit, die sich nicht vom Tisch wischen lässt, genauso wie sich nicht vom Tisch wischen lässt, dass auch der strammste Trumpist sagen würde, ich bin ein gläubiger Christ. Und dann bei näherem Hinsehen merkt man, oh Gott, wir verstehen so unterschiedliche Dinge darunter, dass unter der, ich sage jetzt mal, semantischen Gleichheit sich unglaubliche Gräben auftun, die es dann schwer machen, überhaupt noch zu sehen, wo unsere Gemeinsamkeiten liegen. Also das muss man ja.
Und was für mich ist das halt dann so gefährlich, quasi zu sagen, wir müssten unsere Stimme erheben, weil ich denke so, was könnte das denn sein? Also sollen wir eine Medienmitteilung schreiben, wo wir sagen, wir verurteilen das? Das ist eine Möglichkeit. Das ist ein Instrument, was man hat. Was halt sehr viel häufiger passiert, und das passiert halt wirklich, ist, dass man mit den Partnergemeinden, zum Beispiel in Syrien, engen Kontakt hat, die auch besucht. Also es gibt Besuche der EKS dort, vor Ort. Und wir haben Kontakt zu diesen christlichen Gemeinden. Und als jetzt ein Regimewechsel war, hatte man sofort Kontakt und hat gefragt, wie geht's euch, was braucht ihr? Aber das sind dann eben nicht die, die sagen, bitte macht Druck damit, sondern das hilft denen gar nicht. Das wäre jetzt in diesem Fall kontraproduktiv gewesen. Oder was die ÖRK-Delegation Bergkarabach besuchen wollte, hat Aserbaidschan Bergkarabach angegriffen und eingenommen. Die konnten ja nicht mal über die Brücke passieren dort. Mhm. Und seitdem sind wir dran, uns für dieses Thema einzusetzen. Das hat einfach keinen hohen Stellenwert bei den Medien. Mhm. Das muss man ganz klar sehen. Aber jetzt gerade, während wir sprechen hier, Manu, findet in Bern eine große Konferenz statt, wo es darum geht, wie können wir das armenische Erbe retten und bewahren. Und da sind Vertreterinnen, Vertreter aus aller Welt und natürlich ganz besonders aus den betroffenen Gebieten vor Ort. Und man hat das durchaus auf der Agenda, aber das läuft halt dann sehr oft nicht einfach marktschreierisch, indem wir irgendwo eine Demo organisieren, sondern indem wir zunächst mal diesen Menschen zuhören und fragen, was ist das, was ihr an Hilfe wirklich braucht? Was ist das, was wir gemeinsam zusammen mit euch bewegen können, oder?
Ja.
Und deswegen, ja, also ich könnte jetzt weitermachen, oder? Mit noch vielen anderen Themen. Zum Beispiel im November findet eine große Tagung in der Schweiz statt, wo es um die Religionsfreiheit geht. Es ist auch ein Thema, was natürlich sehr viel mit Christenverfolgung zu tun hat.
Ja.
Es gibt Christian Solidarity International, die das Thema sehr, sehr stark auf der Agenda haben mit der Christenverfolgung. Das ist eine Vereinigung, die 1977 gegründet worden ist. Das entstand zum Beispiel aus einem Schweigemarsch, der 1975 durchgeführt worden ist, wo man eben an die Christenverfolgung erinnern wollte. Und ehrlich gesagt, ich finde, ich kann verstehen, dass die These sexy ist, dass man sagt, ja, ihr seid Vogue, ihr wollt keinen Fehler machen, deswegen lasst ihr eure Glaubensgeschwister im Stich. Wenn man dann schaut, was politisch tatsächlich läuft und wie dieses Thema vertreten wird auf nationaler und internationaler Ebene, also kannst du auch mal die ÖRK-Webseite besuchen und da mal schauen, was alles läuft zu genau diesen Gebieten, ja, die wir jetzt besprochen haben. Da kannst du bei den Hilfswerken vorbeischauen, also Caritas Hex, Mission 21, DM. Das ist überhaupt nicht so, dass man die einfach im Stich lässt und das vergessen hat, aber man ist sich einfach dessen bewusst, dass wir nicht der gesellschaftlichen Spaltung, nicht den religiös radikalen Kräften, den Ideologinnen und Ideologen, die diese Gesellschaft auch hat, noch mehr Rückenwind verschaffen
damit. Also ich bin froh auch um diese Klarstellungen, weil man eben dann sehen kann, da hat der Autor dieses NZZ-Artikels auch vieles einfach nicht auf dem Schirm, was tatsächlich läuft. Nicht alles im Rampenlicht der medialen Öffentlichkeit, aber vieles, was von reformierter oder ökumenischer Seite auch läuft, wo man merkt, da ist ein Bewusstsein für die Not von Christinnen und Christen in anderen Ländern durchaus vorhanden. Ich würde jetzt aber gerne, und ich weiß, wir riskieren in Überlänge zu gehen, aber ich würde es mir nicht verzeihen, wenn ich darauf nicht noch zu sprechen käme. Ich habe nämlich bei dem Thema, zum Thema Verfolgung schon vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Jason Bruner. Das hat den Titel Imagining Persecution, Why American Christians Believe There is a Global War Against Their Faith. Und das Buch, das hat mich jetzt nochmal richtig, ist mir nochmal in Erinnerung gekommen, in den Vorbereitungen zu dieser Folge. Und du hast das ja auch schon ein bisschen angetönt, dass es in christlichen Kreisen teilweise diese Vorstellung gibt, ja, die Verfolgung des Christentums ist ein Stück weit auch ein Identitätsmarker oder ist ein Stück weit auch ein Moment, das uns in unserem Glauben bestärkt. Und der Autor untersucht genau dieses Narrativ am amerikanischen Christentum und er stellt die ziemlich steile These auf, dass eben gerade, das muss man sagen, das ist auch ein bisschen spezifisch amerikanisch oder US-evangelikal, dass amerikanische Christen gleichzeitig, und das ist eine ganz paradoxe Gleichzeitigkeit, gleichzeitig eigentlich politische Macht anstreben und auch erlangen, großen Einfluss gewinnen, enorme Finanzen freisetzen können und gleichzeitig dieses Narrativ pflegen, zu einer verfolgten Minderheit zu gehören und zu einer Glaubensgemeinschaft, die quasi weltweit gezielt verfolgt wird. Also da werden diese Geschichten von verfolgten Christen in verschiedenen Ländern werden zu einem großen Narrativ verknüpft. Und das sind natürlich, wie du das vorhin auch erwähnt hast, da sind auch apokalyptische Untertöne mit dabei. Also da findet quasi ein großer Endkampf statt zwischen Christentum und anderen Religionen oder Ideologien, Weltanschauungen. Da hortet sich quasi alles zusammen, um Christen niederzuhalten. Und dieses Narrativ hat erstaunlichen Rückhalt unter amerikanischen Christen, vor allem amerikanischen Evangelikalen, obwohl Evangelikale ja kaum wo so großen Einfluss und so viele Erfolge zu verzeichnen haben wie in den USA, aber die kriegen das irgendwie zusammen. Und ich wollte das einfach noch einspielen, weil ich ein Stück weit auch damit aufgewachsen bin. Also nicht mit diesem Narrativ per se, aber ich bin aufgewachsen in meinem evangelikalen Umfeld mit einer großen Sensibilität für die Verfolgung von Christen weltweit. Da bin ich auch dankbar für. Also all das, jetzt Nigeria im Speziellen nicht, was der NZZ-Artikel drauf abhebt, aber all diese Geschichten von verfolgten Christen in kommunistischen Staaten schon noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, Verfolgung von Christen in China, in islamischen Ländern. Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ich habe als Jugendlicher Bücher gelesen über Christenverfolgung in China, in Nordkorea. Das ist bis heute, Nordkorea belegt den ersten Platz in diesem Verfolgungsindex. Da werden Christen nachweislich auf grausamste Weise verfolgt, in Arbeitslagern gehalten, gefoltert, ausgehungert. Es ist, also ich habe Bücher gelesen, da schläfst du eine Woche nicht mehr, wenn du das verinnerlichst. Und ich bin damit aufgewachsen. Und natürlich war ein bisschen schon auch die Idee damit verbunden, das sind Christen, die leben uns vor, was es heißt, ernsthaft, hingebungsvoll, opferbereit zu glauben. Und wir sehen uns ein Stück weit auch mit ihnen vereint als hochreligiöse, evangelikale, rechtgläubige, bibelgläubige ChristInnen. Und auch wenn bei uns noch nie, der Wind noch nicht so scharf entgegenweht, hat man sich doch ein Stück weit identifiziert mit dieser verfolgten Christenheit. Und das ist spannenderweise in den USA der Fall, wo Christen ja einen gesellschaftlichen Einfluss haben, der eigentlich die Rede von Verfolgung wirklich nicht mehr rechtfertigt.
Ja, ich finde das wirklich ganz interessant, auch darüber noch zu sprechen, oder? Weil Brunner ja zeigt, wie leicht reale Verfolgung, die wirklich passiert, dann in ein Narrativ kippen kann, ja, das feststehende Identitäten formt, oder? Also ja, wir gegen die anderen. Wir sind die Opfer dieser barbarischen anderen, die uns weltweit verfolgen, die jährlich Hunderttausende Christen umbringen. Und das Ganze geschieht natürlich so aus einer Vogelperspektive, wo man dann ethnische, religiöse, politische Gründe für Verfolgung vermischt und daraus quasi eine Einheit konstruiert, wo man sagt, wir sind die Verfolgten gegen diese anderen. Und was ja Brunner dann durchaus tut, ist, sich zu fragen, naja, es gibt ja tatsächlich diese biblischen Bezüge, dass Verfolgung genannt wird. Also alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, leiden Verfolgung. Oder selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen ist das Himmelreich etc.
Ja, Bergpredigt, also solche.
Ja, ja, genau. Oder wenn euch die Welt hasst, wisst, dass sie mich zuerst gehasst hat. Und das sind ja alles starke Elemente, die wir mitführen. Aber Brunner sagt, ja, wir dürfen das jetzt nicht quasi in eine starre Identitätsbildung auflösen, sondern müssen uns fragen, ja, was bedeutet denn Verfolgung heute? Also wo erkennen wir heute das Leid Christi in der Welt? Mhm. Und da kommt er dann auf eine sehr, sehr viel differenziertere Antwort als diese Melange, die da oft angeboten und politisch instrumentalisiert wird.
Ja, ja, und er weist natürlich auch darauf hin, dass diese Rede von der Christenverfolgung im Sinne von wir als, ich sage jetzt wieder in seiner Perspektive, wir als weiße amerikanische Evangelikale, wir gehören zu einer verfolgten Minderheit oder wir sind in einem Kulturkampf und in einem endzeitlichen Kampf, in dem man versucht, die Stimmen des Christentums zum Verstummen zu bringen. Und wir sind diejenigen, die leiden. Und er sagt, dass dieses Narrativ versperrt auch zum Beispiel den Blick vor Menschen, die unter dem Christentum in den USA leiden oder vor Menschen innerhalb der Kirchen oder innerhalb der christlichen Bevölkerungsteile, die vor queeren Menschen oder sonst Leute, die nicht in dieses auch sehr traditionelle, konservative Schema passen, die leiden unter christlichen Kirchen, ich finde, oder unter christlichen Gemeinschaften und ethischen Wertsetzungen und so. Er sagt, das wird dann übersehen, weil man sich kollektiv identifiziert mit einer unterdrückten, leidenden Minderheit. Und es geht halt einfach an vielen Stellen dann nicht auf. Es ist ein Unterschied, ob man in China oder in Nigeria, im Norden Nigerias als Christ verfolgt ist oder schlaflose Nächte hat vor Angst, dass irgendwelche islamistischen Milizen eindringen und die ganze Familie abschlachten. Das ist etwas anderes, als ob man in Europa oder in in den USA als Christ lebt und merkt, dass einem bestimmte Privilegien langsam verloren gehen.
Ja, genau.
Also das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen und die sollte man nicht vermischen. Und ich finde das, also ich hänge das als Buchempfehlung einfach an für alle, die sich mal ein bisschen näher mit diesem Phänomen der, nicht nur der Verfolgung, sondern mit diesem Selbstverständnis zu einer verfolgten christlichen Minderheit zu gehören, auseinandersetzen wollen und mit diesem Narrativ, das nicht nur, aber gerade in den USA unter Christen sehr stark ist, den würde ich wirklich Bruno sehr, sehr herzlich empfehlen. Ja, wir gehen auf Überlänge zu, deshalb machen wir hier einen Cut, aber ich hätte da eigentlich sehr gerne noch mehr drüber diskutiert. Stefan, dir gehört das Amen nach unserer Diskussion.
Amen!
Ja, ich glaube, das Christentum ist keine Sippe und keine in sich geschlossene Gruppe, sondern eine Identität jenseits von politischer Macht und politischer Zugehörigkeit und darf dafür auch nicht instrumentalisiert werden, sondern soll offen bleiben für jene, die verfolgt werden, im Gefängnis sitzen, nackt sind und Hunger haben. Amen.
Amen. Stefan, freust du dich auf den Rest der Woche?
Ja, sagen wir mal so, ich bin sehr gespannt auf den Rest der Woche. Ich habe dir ja schon gesagt, bei uns läuft die Armenien-Konferenz. Da habe ich alle Hände voll zu tun. Ist aber auch wirklich cool, welche Leute man da trifft. Also das ist wirklich ein Line-up von mega interessanten Menschen, die da vor Ort sind. Und ich werde mich dann auch auf die Socken machen in den Kursaal gehen, wo diese Konferenz stattfindet und da noch möglichst viel aufsagen und mitkriegen. Vielleicht von den Leuten, die du kennst, sind Heinrich Bedford-Strom vor Ort, natürlich unsere Präsidentin Rita Famos, Carolina Frischkopf, schon abgereist, aber auch da war seine Heiligkeit Karekim der Zweite. Das ist quasi das Oberhaupt der armenischen Kirche, könnte man so in unserer Terminologie beschreiben. Aber es gibt ganz viele andere, die ich jetzt auch nennen müsste, wenn ich da politisch korrekt sein müsste. Das versuche ich gar nicht erst. Ah, vielleicht aber trotzdem noch. Jerry Pillay ist auch hier, also der Generalsekretär des ÖRKs. Und du siehst, es sind alles Menschen, die sich jetzt gerade in Bern treffen, genau für ein konkretes Thema verfolgter Christen und Christen, die im Moment auf unsere Solidarität angewiesen sind, das schon lange sind und die immer, immer wieder vergessen werden.
Ja, ja. Ja, ich freue mich auf diese Woche. Einerseits heute Dienstagabend, also wenn ihr die Folge hört, dann ist das schon vorbei, aber ist Antrittsvorlesung von Miriam Rose, die auf dem Lehrstuhl für systematische Theologie meinen Doktorvater Reinhold Bernhard beerbt und ich darf da mit dabei sein und freue mich eigentlich sehr, mal wieder so ein bisschen Fakultätsluft zu schnuppern und mit ein paar meiner Professoren anzustoßen. Und dann am Wochenende hat mein Vater Geburtstag, kurz vor dem Vatertag am 31. hat er Geburtstag und da habe ich gesagt, ich komme zu meinen Eltern und koche ihnen ein Festmahl mit Rindsfilet auf Niedergaren und was auch immer mir dann noch einfällt und da freue ich mich richtig drauf, ja, meine Eltern zu bekochen. Genau.
Cool.
Ja, das war's für heute.
Wunderbar, dass ihr dran geblieben seid bis jetzt. Wir wissen, dass ganz, ganz viele bei dieser Abmoderation schon abschalten. Wenn du das noch nicht getan hast, dann gehörst du zu den wenigen, die eine Chance haben, uns eine gute Bewertung zu hinterlassen. Yes. Das hilft mega, damit andere uns auch finden. Tu das bitte. Das würde uns wirklich sehr freuen. Und sonst gerne was in die Kommentare schreiben oder uns direkt über Social Media oder E-Mail kontaktieren. Ich hatte ganz gute E-Mail-Konversationen in den letzten beiden Wochen zu unterschiedlichen Themen. Das freut mich sehr.
Ja, wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Revlab.